haben soweit gesehen, dass alles, was Gott gemacht hat, entsprechend eines Gesetzes abläuft. Wir haben gesehen, dass das Gesetz der Ausdruck seines Wesens ist und unveränderlich. Und wir haben gesehen, dass der Mensch in seinem Aufbau festgelegt ist, wie er zu funktionieren hat. Er hat einen Geist und einen Körper, welches zusammen die Seele macht. Und eines der Dinge, die mich in der Praxis fasziniert haben, seitdem ich es entdeckt habe, ist, dass es immer unsere Beziehungen sind, die die körperliche Krankheit nahezu ausschließlich machen. Auch ein Schnupfen ist nicht die Folge einer Kälteeinwirkung, sondern eines Konfliktes in einer Beziehung. Wir müssen das verstehen, dass was am wichtigsten ist für den Menschen, das ist die Liebe, seine geistigen Bedürfnisse. Und wenn diese geistigen Bedürfnisse nicht gestillt werden können, dann ist der Geist nicht zufrieden. Aber er kann seine Bedürfnisse nur stillen in Beziehung. Aber durch die sündige Natur, wie wir sie heute Morgen sehen werden, haben wir alles verdreht. Der Grund unserer Beziehungen ist nicht mehr der, wie er einst von Gott gedacht war, nämlich, dass ich in meiner Beziehung zu meiner Frau, zu Vater, Mutter, Kinder, Haustiere ein Geber bin und nicht ein Nehmer. Wir haben heute alle Beziehungen von Grund auf, um etwas von dem anderen zu bekommen. Wir wollen geliebt werden, wir wollen etwas von dem anderen. Wir gehen nicht auf ihn zu und lächeln ihm zu und sagen ihm, ich liebe dich als ein Angebot, sondern wir gehen auf ihn zu und sagen, ich liebe dich als eine Forderung. Und wir sehen es nicht mal ein, dass es falsch ist. Es ist ganz, ganz schwer, dass der Mensch erkennt, dass das, was er Liebe nennt, nichts anderes ist, als etwas von dem anderen wollen. Nun, solange der andere mir es zurückgibt, habe ich kein Problem. So der andere treu ist, ich habe früher immer gesagt, wenn meine Frau alles tut, was ich sage, ist alles in Ordnung. Oder? Dann gibt es keine Probleme. Ja, weil da ist die Antwort. Sie gibt mir das, was ich erwarte, und dann gibt es keine Probleme. Aber Gott sei Dank tut sie nicht immer, was ich sage. Und deshalb führt mich mein Irrtum in die Gefangenschaft. Weil warum habe ich sie geheiratet? Dass sie mir etwas gibt. Ich bin abhängig für Liebe von den Taten und Sein oder der Existenz anderer. Alle Probleme, die ich gefunden habe, die bei den Menschen ihn krank machen, sind entweder, dass andere Fehler tun oder wenn sie gut sind, sterben sie weg. Es sind nur diese zwei Dinge, die uns im Leben die Not bringen. Dass andere nicht das Richtige tun, besonders nicht das Richtige für uns, oder sie sind so lieb und sterben weg und jetzt haben wir sie nicht mehr. Alle Geschichten drehen sich nur um diesen Punkt, weil wir denken, mein Leben ist gebunden an das Leben eines anderen. Und in unserem Verständnis der Ehe denken wir, dass das Leben des einen jetzt gebunden ist an das Leben des anderen. Richtiges oder falsches Verständnis? Ich hoffe doch, dass wir verstehen, dass wir einer von dem anderen nicht leben können. Wir können nur aus Gott leben, nicht von dem anderen. An der Oberfläche konnte ich in den ersten Jahren meiner Praxis feststellen, dass jeder Mensch leidet, weil ein anderer ihn nicht lieb hat. Oder weil einer, der ihn lieb hat, weg ist, stirbt oder was auch immer geschieht mit ihm. Und ich habe mich immer gewundert, habe gesagt, wieso ist es so? Warum hungern wir und wollen, dass andere etwas für uns tun, wo doch nach dem Gesetz niemand für mich essen kann? Warum erwarte ich, dass jemand mich liebt? Das heißt, an meiner Stelle ist. Wisst ihr, auf der geistigen Ebene können wir nicht erkennen den Irrtum, auf der leiblichen Ebene käme keiner auf die Idee und sagen, mein Schatz, iss doch mit diesem Kuchen, dass es mir gut geht. Niemand würde das tun. Aber auf der geistigen Ebene betteln wir den ganzen Tag und sagen, oh bitte doch, lächle mich an oder mach etwas, damit es mir gut geht. Alle, ohne Ausnahme. Und ich kann euch viele Geschichten erzählen, wo Menschen nicht mehr können. Sie können nicht mehr lieben, weil sie geliebt werden wollen. Wenn dich jemand hemmt, ihn gern zu haben, dann hemmt dich dein Herz, weil es im Irrtum ist. So, das war die Oberfläche. Aber Ende 2007 habe ich mit Gottes Hilfe das Herz entdeckt. Wisst ihr, die Bibel schreibt viel vom Herz oder wenig vom Herz? Viel. Und ich habe noch keine Literatur gefunden, die in der Bibel das Herz erklärt. Wenn Menschen von Herz sprechen, dann sprechen sie meistens von Emotionen, von Gefühlen. Aber wenn ich in der Bibel lese, dann sehe ich, dass im Herzen nichts anderes ist als Worte, geistige Elemente. Wenn ihr den ersten Text nehmt über das Herz, der ist in 1. Mose 5, 6, wenn ich mich richtig erinnere, oder 6, 5 geschrieben. Und dort sagt Gott, ich will meinen Geist nicht mehr hier wirken lassen, weil die Herzen der Menschen sind böse. In ihren Herzen haben sie nur noch böse Gedanken. Alle Gedanken des Herzens sind nur noch böse. Im Herzen findet ihr in der Bibel nie ein Gefühl, obwohl wir die Gefühle ins Herz kommen. Aber vom Herzen gehen Worte aus, weil das Herz findet sich im Geist, nicht im Körper. Deshalb, der Salomo ist mein Lieblingsarzt, könnte ich immer sagen. Ich sage immer, es ist mein zweiter Oberarzt nach Jesus. Und der Salomo hat wirklich verstanden, was gesund und was krank macht. So lesen wir es doch, mein Sohn. In Sprüche 4, merke auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Lass sie nicht von deinen Augen fahren, behalte sie in deinem Verstand? Nein, in deinem Herzen. Verstand und Herz sind zwei unterschiedliche Dinge. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und gesund ihrem ganzen oder halben Leibe? Ihrem ganzen Leibe. Der Salomo wusste, dass die Gesundheit die Folge eines Auswirkens des Herzens ist. Deshalb, wenn wir an den Körper hinschauen, dann sieht man ein betrübtes Herz. Wenn aus dem Ohr der Eiter fließt, dann weiß ich, dass das nicht die Keime sind, die sind immer nur nebenher dort, dann weiß ich, da ist ein betrübtes Herz, weshalb das Ohr fließt. Weil der ganze Mensch wird vom Herzen gesteuert. Alles, das Leben und die Gesundheit kommt aus dem Herzen. Sie kommt nicht anderswoher. Weil aus dem Herzen trifft man jede Entscheidung. Aus dem Herzen macht man alles. Deshalb sagt der Salomo, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Aber wie viele von uns können dem Salomo folgen, wenn wir nicht wissen, wie das Herz funktioniert? Könnt ihr ihm folgen, wenn ihr nichts wisst? Wisst ihr, wie ihr etwas bewahren sollt, wenn ihr nicht wisst, nicht einmal, wo es funktioniert, wie es ist? Wir können es nicht, weil wir wissen ja nicht, was heißt es, das Herz zu behüten, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. So, im Herzen gibt es Worte und Augen. Ja, es gibt nicht im Herzen das Auge des Leibes, sondern das Auge des Geistes. Auch er hat ein Auge, das wertet. Und wir werden sehen, die Bibel beschreibt das Herz in wunderbarer Weise. Aber ich habe es in der Bibel nicht gefunden. Es war nur Gottes Gnade, der mir geholfen hat, dass ich das Herz entdeckte in meinen Patienten. Wisst ihr, wir können manchmal so viel lesen, wie viel wir wollen. Wenn es uns nicht praktisch vor Augen geführt wird, merken wir nichts. Null. Null. Und so hat es Gott für richtig ersehen, mir über die Praxis die Augen zu öffnen, nicht über das Lesen der Theorie. Deshalb fange ich immer mit der Praxis an. Ich habe heute mein Meter nicht mitgebracht. Aber das Meter ist eindeutig. Ich habe gedacht am Anfang in meiner Praxis, die Krankheiten haben unterschiedliche Ursachen. Und so habe ich gedacht, ich habe hier die Schwindel und der Tinnitus und die Halsschmerzgruppe. Und ich habe die Leute eingeteilt, weil ich habe gesagt, ich muss wissen, was ist bei allen Tinnitussen der gemeinsame Nenner? Ich muss wissen, was ist bei allen, die Schwindel haben, der gemeinsame Nenner? Ich muss wissen, was ist der gemeinsame Nenner bei denen, die Halsschmerzen haben? Und ich habe gesucht und ich habe viele Dinge gefunden, die gemeinsam sind. Waren unterschiedliche Ereignisse. Aber Ende 2007 erkenne ich, dass in jeder Gruppe immer derselbe Gedanke ist, der an der Basis des Problems liegt. Das heißt, es war egal, was der Mensch hatte. Und meine Lieblingspatienten waren die, die alles hatten. Die Krebs haben, Bluthochdruck, Diabetes, vielleicht schon einen Infarkt, vielleicht schon einen Schlaganfall, die alles so sammeln. Und dann habe ich gesagt, wieso haben die alles? Weil es gibt sie wirklich. Und sie leben. Ich weiß nicht, wie sie leben, aber es gibt sie. Sie haben enorm viele Krankheiten. Und dann sage ich, wo haben die die gesammelt? Wie viele Gründe müssen die haben für diese Dinge? Und als ich feststellte, Ende 2007, ich weiß nicht, war es Oktober oder November, kann mich nicht mehr genau erinnern, dass alle Probleme des Menschen auf geistiger Ebene immer nur aus einem Gedanken kommen, war ich natürlich sehr erstaunt. Und ich musste in meiner Erkenntnis über den Menschen einen neuen Schritt gehen. Ich musste sehen, dann wenn wir hier den Körper und den Geist haben, dann habe ich erkannt, der Geist kann den Körper nur über einen Gedanken steuern. Und dafür hat er zwei Entscheidungen, aber nur mit einer steuert er und macht er den Strom. Nur über einen Gedanken funktioniert die Technik unseres Körpers. Das heißt, das hat natürlich bei mir stark eingeschlagen, weil es kam mir nicht zu glauben. Wie viele Gruppen muss ich heute noch aufstellen, wenn ich weiß, dass alle Probleme des Menschen aus seinem Herzen kommen. Und wenn man im Herzen nur einen Gedanken hat, der alle Probleme macht, wie viele Gruppen brauche ich? Eine. Deshalb habe ich euch die vier Gruppen aufgeteilt. Vererbung, das sind die wenigsten. Dann habe ich Unfälle, die habe ich auch ein paar, aber die sind leicht da zu behandeln, weil der Körper muss ja selber alles wieder reparieren und dann wartet man einfach ab. Und dann hat man die Nahrungsmittel, sie sind aber auch die, die ich nicht wirklich gefunden habe. Wahrscheinlich hat mich deshalb Gott HNO-Arzt machen oder werden lassen, weil ich wollte es ja nicht. Ich wollte ja weder Arzt werden, aber als ich Arzt geworden bin, habe ich mir was Einfaches gesucht. Ich dachte, Hautarzt ist etwas Gutes, kann man alles sehen. Aber Gott hat irgendwo mich hingebracht in die HNO. Weil, wisst ihr, wenn man einen Tinnitus hat, dann kommt man nicht auf die Idee, der isst was Falsches. Ja? Wenn man Bauchschmerzen hat, da käme man vielleicht darauf. Und so sagte Gott, dieser Junge muss HNO werden, weil da kann ich ihm zeigen, was die Ursache der Krankheit ist. Und laut Bibel, laut Geisterweissagung, ist die Ursache der Krankheit eine Angelegenheit des Herzens. Eine Angelegenheit des Herzens. Und ihr wisst ja, als Samuel den ersten Sohn des David ansah, wie groß und stark er war, da sagt er, das muss er sein. Und was sagte der Geist Gottes zu ihm? Schau dir ihn nicht an, weil der Herr guckt wohin? Das Herz. Alles, was Gott will, alles, wo wir mit ihm zusammenarbeiten können, ist in unserem Herzen. Der Verstand und alles andere sind nur Mittel, dass wir das verstehen und dass wir darüber funktionieren und arbeiten. Aber das Herz ist die Zentrale, wo alles entschieden wird. Deshalb sagt Gott, mein Sohn, gib mir dein Herz. Und ich denke, ich breche kein Gesetz, wenn ich sage, meine Tochter, gib mir dein Herz, oder? Es ist also entscheidend, dass wir verstehen, unser Herz muss rein sein, weil Jesus sagt, woher kommen alle Dinge heraus? Sollen wir die Texte lesen? Wir haben nicht die Zeit, aber ich würde ja gerne ein paar Stunden reden aus Lukas Kapitel 6. Ihr kennt's ja. Wo ist es? 44. 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Alle Dinge, meine Lieben, kommen aus dem Herzen. Und alle Dinge gehen als Feedback in das Herz. Deshalb sagt Jesus in Markus 7, wenn du mit ungewaschenen Händen isst, dann geht das nicht ins Herz. Weil der Darm lässt und nimmt den Schmutz nicht auf in den Körper. Es bleibt in dem Hohlraum, wo es hineingekommen ist und geht dort auch wieder raus. Deshalb lieben mich manchmal die Eltern nicht so sehr, wenn ich sage, das Kind hat ein Recht, sich die Hände nicht zu waschen vor dem Essen. Weil es geht nicht ins Herz. Nur was aus dem Herzen kommt, das oder was ins Herz geht, das macht unrein. Versteht mich nicht falsch, ich hoffe, ihr habt so viel Verstand zu verstehen, dass ich nicht gegen Händewaschen bin. Ja? Ich bin nur gegen die Gewalt und dass man denkt, es ist so wichtig. Es ist aber viel wichtiger, wie ich mit dem Kind umgehe, damit es sich die Hände wäscht. Nicht sagen, du kommst nicht an den Tisch, bis du die Hände nicht gewaschen hast. Das ist nämlich nicht richtig. Ja, das ist nicht göttlich. So, wir müssen also verstehen, alles kommt aus unserem Herzen und alles geht ins Herz zurück. Und was nicht aus dem Herz kommt oder nicht ins Herz geht, kann uns nicht verunreinigen. Deshalb ist es wichtig, das Herz zu kennen. Und ich möchte heute Morgen beginnen, das Herz zu erklären, wie ich es in meiner Praxis gesehen habe. Wir haben ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein und das Herz befindet sich laut Bibel im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein. Es wäre gut, wenn es im Bewusstsein wäre. Jeremia 17. Habt ihr das? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Wenn man die andere Übersetzung nimmt, dann sagt sie, es ist das Herz ein überaus betrügerisches und unheilbares Ding. Wer kann es kennen? Was steht hier in Vers 10? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Jedes Werk, jedes Tun kommt aus dem Herzen. Wir können nichts tun, was nicht aus dem Herzen kommt. Deshalb ist es klar, dass an der Wurzel gearbeitet werden muss. Nur die Wurzel ist nicht bekannt. Sie liegt im Nichtbekannten unseres Wesens. Aber warum kam Jesus? Dass wir das Herz erkennen. Wir sollten nicht blind sein gegenüber dem, wie uns Gott gemacht hat. So, den Willen haben wir nicht im Herzen. Der Wille ist im Bewusstsein. Der Wille ist das, was ich den Bildschirm nenne beim Computer. In den Willen kommen alle unsere Bedürfnisse an. Da kommt der Hunger, dafür da steht das Haar, das Frieren, der Durst, das Schwitzen. Das sind die physischen Bedürfnisse, kommen alle zunächst ins Bewusstsein und dann muss ich verstehen, aha, mir schwitzt. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen, was mache ich mit dieser Information? Und die Entscheidung treffe ich nicht in meinem Willen, sondern unterhalb meines Willens in meinem Herzen. Sie wird nur über meinen Willen ausgeübt. Ja, diese Verbindung ist sehr schnell. Ja, aber dennoch ist der Wille im Bewusstsein. Auch die geistigen Bedürfnisse. Und meistens ist eins, oder es ist immer eins, das uns am meisten steuert, was uns am meisten einnimmt, was unsere Persönlichkeit am meisten Ausdruck gibt. Bei mir ist es die Harmonie. Ich könnte nicht in einen Himmel gehen, wo Streit ist. Ja, aber es gibt Leute, die können das aushalten, weil sie nicht Harmonie als erstes haben. Die haben als erstes Gerechtigkeit und da geht es ihnen gut, wenn sie streiten manchmal. Aber wenn ich streite, geht es mir schlecht. Dann kriege ich Herpes, dann kriege ich Rückenschmerzen, dann kriege ich Schwindel. Weil für mich ist Streit etwas Anormales. Disharmonie hat mich schon immer gestört. Es ist mein erstes Ding, was ich brauche. Meine erste große Loch in meinem Geist, das ich füllen muss. Und ich wusste natürlich nicht wie, weil mein Herz mich betrog, wie es zu füllen ist. Gerechtigkeit, Freiheit, Treue, Weisheit, Sicherheit und alle geistigen Bedürfnisse, die ich hier aufgezählt habe, und viele mehr, die wir alle noch vielleicht gar nicht gedacht haben dran. Aber alle müssen uns zuerst bewusst werden, bevor wir sie stillen im Herzen. So, jetzt kommt es ins Herz, das, was ich im Bewusstsein habe. Und im Herzen habe ich den Ort, wo der Körper und der Geist sich treffen. Dort, wo der Geist den Input gibt. Und Strom kann nur geschehen durch eine Bewegung eines Elektrons zwischen Plus und Minus. Und dann entsteht Strom. Und deshalb muss der Geist, das Grüne ist immer der Körper, deshalb muss der Geist, der über der Hirnrinde sitzt, der über diesem sitzt, muss er den Strom produzieren. Aber der Geist denkt weder positiv noch negativ, da weiß er nichts von. Das hat nur der Körper, das Positive und das Negative. Der Geist hat einen Gedanken, wodurch er das steuert. Und ich habe natürlich den Positiven oder den Negativen zuerst entdeckt? Den Negativen habe ich entdeckt, weil der Negative macht die Krankheit. Und jedes Problem eines Menschen kommt aus einem einzigen Gedanken, das ist Verlust. Hast du nie etwas verloren, hast du nie ein Problem. Wirst nie krank. Es sei denn, ein Ziegel fällt runter oder du erfrierst auf der Straße, was auch immer. Dein Körper wird, wenn du nichts, wenn wir sehen werden, Persönliches verlierst, dann kannst du dich auch selber nicht krank machen. Alle Krankheiten, alle Probleme des Menschen, alle psychischen Dinge, die Ärzte, die Anwälte leben alle vom Verlust. Gäbe sie nicht, wären sie alle nicht mehr existent und nicht mehr notwendig. Deshalb wird es weder Ärzte noch Anwälte im Himmel geben. Weil es gibt dort keinen Verlust mehr, den ein Mensch trügerischerweise erleben kann. Verlust, ich habe 4 Monate gebraucht, um zu wissen, jeder Mensch hat nur ein Problem. Und ich habe mir die Übung gemacht damals, ich habe gesagt, ich weiß schon, bevor er mir seine Geschichte erzählt, wo sie endet oder wo sie beginnt. Und sie beginnt alle im Verlust. Oder sie enden alle im Verlust, weil das Beginn ist auch immer das Ende. Je nachdem, wie man es sehen will. Und das hat mich fasziniert. Es gibt einen Fragebogen in der Psychologie, das sind 25 Fragen, die sollen testen, ob jemand gefährdet ist, in seinem Leben ein Problem zu haben. Und ich habe mir die 25 Fragen durchgeguckt. Und wisst ihr, dass die 25 Fragen nur eine Frage sind? Ob die Psychologen das gecheckt haben, weiß ich nicht. Lieber fragt man doch nur eine Frage, wie 25 Mal dasselbe. 25 Mal fragt man nur ab, was hast du verloren? 25 Mal auf verschiedenen Ebenen. Weil hast du nichts verloren, dann bist du nie gefährdet, eine psychische Krankheit zu haben oder irgendeine Krankheit zu haben. Nie. Nur der Verlust. Und dann nach 4 Monaten habe ich auch den anderen Gedanken entdeckt. Was ist der Gegengedanke oder die andere Seite des Verlustgedankens? Gewinn. Und dann habe ich gesagt, okay, alles im Leben des Menschen spielt sich ab zwischen Gewinn und Verlust. Und dann habe ich entdeckt, dass Gott uns so eingestellt hat, dass immer, wenn ich Gewinn habe, sage ich ja. Und immer, wenn ich Verlust denke, sage ich nein. Dieses ist der Mechanismus, den Gott eingebaut hat und niemand kann ihn ändern. Unser Geist hat nur 2 Entscheidungen, ja und nein. Aber er muss alles, was über seinen Willen, über sein Bewusstsein an ihn herankommt, im Herzen, muss er einordnen in Gewinn, Verlust oder Indifferenz. Das heißt, interessiert mich nicht. Ja, wenn jemand kein Fußballfan ist, dann kann einem erzählen, wie viel Fußball er will, der hört zu oder nicht. Es ist ihm völlig egal. Es ist weder Gewinn noch Verlust. So, das heißt, das, was uns interessiert, da kann man uns entweder das Interesse gewinnen oder uns böse stimmen. Aber man kann uns nicht in irgendeiner Weise zu etwas bringen, was uns nicht das Interesse weckt. So ist der Mensch aufgebaut. Alle Dinge, die wir erfahren, müssen wir runterbringen in Gewinn und Verlust. Und ich mache gern diesen Test, wenn ich 2 Stifte habe, einen blau und einen weiß, dass ich den Patienten oder die Menschen frage, wähle einen Stift aus. So, wer wählt weiß? Eine Hand, okay. Wer wählt blau? Okay. Beide haben dasselbe gewählt oder unterschiedlich? Unterschiedlich. Aber wie haben sie alle gewählt? Alle haben nach demselben Grundsatz gewählt. Der eine sieht blau für Gewinn, der andere sieht weiß für Gewinn. Sie konnten es nur nehmen, weil jeder Gewinn gesehen hat in seiner Farbe und in der anderen Verlust. Habt ihr heute Morgen gegessen? Was habt ihr gegessen? Gewinn oder Verlust? Ja, das heißt, man guckt sich die vielen Sachen an und im Herzen geht es hier, ist das mehr Gewinn oder weniger Gewinn? Ja? Und ich war versucht, noch ein halbes Brötchen zu essen und ich musste die Gewinnrechnung und Verlustrechnung machen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich die Gewinnrechnung gewonnen habe. Ich habe das halbe Brötchen nicht mehr gegessen. Versteht ihr? Wenn das halbe Brötchen noch Gewinn ist, dann isst du es noch. Wenn du aber weißt, es ist zu viel, auch wenn du den Hunger noch hast oder den Appetit noch hast, dann isst du es nicht mehr, weil du weißt, das ist ein Verlust. Der Mensch wurde so aufgestellt, dass er sich nie Verlust machen kann. Sein Nein gegen den Verlust ist absolut. Sagt mir, als Gott dem Adam gesagt hat in Eden, iss nicht von dem Baum, weil dann wirst du sterben. Wie viel Gefahr hatte Adam je von dem Baum zu essen? Ich mache diese Frage, dass ich prüfe, ob ihr mich verstanden habt. 0 Gefahr. Weil Adam wusste, ich habe ein absolutes Nein für den Verlust. Warum isst er trotzdem? Weil jemand ihm die Sache umgedreht hat. Die Schlange ist nicht zu Eva gekommen und hat gesagt, Evalein, komm, du willst doch sterben, oder? Hätte sie Erfolg gehabt? Hätte sie? Warum nicht? Weil es nicht geht. Ihr könnt kein Geschäft aufbauen und sagen, ich habe die schlechteste Ware, aber sie ist die teuerste, kommt und kauft. Ihr könnt das nicht machen. Es funktioniert nicht. Probiert es doch mal aus. Es gibt ja vielleicht immer mal Extremisten, ja, die gehen noch dahin. Aber der Erfolg des Geschäftes wird nicht gegeben sein. Jedes Geschäft preist seine Ware als die beste an und als die eventuell noch günstigste. Aber manche gehen auch davon aus, dass sie sagen, wir haben gute Ware, wir verkaufen sie teuer, weil sie gut ist. Und diese Geschäfte haben auch Erfolg. Weil man preist ja das, was einen Wert hat. So, der Mensch kann nur dorthin gehen, wo es Gewinn gibt. Alle Entscheidungen, die der Mensch trifft, trifft er, damit er gewinnt. Er kann nicht anders. Und wenn wir Ellen White genau gelesen hätten, dann wüssten wir es, sie beschreibt es genau so. Aber als ich diesen Mechanismus entdeckt habe, habe ich gesagt, okay, Herr, das kann nicht sein, dass ich am Ende der Zeit etwas entdecke, was so entscheidend ist zu kennen für den Menschen und dass das nicht schon längst offenbart ist. Und dann habe ich Gott gebeten, habe gesagt, Herr, wo steht das Herz in der Bibel geschrieben? Weil ich weiß es. Mein Verstand sagt es mir, du kannst nicht. Wenn alle Krankheiten aus dem Herzen kommen, dann muss doch Gott schon längst dieses Herz offenbart haben, oder nicht? Das muss doch für alle zugänglich sein, dass sie sehen und verstehen. Da kann doch nicht ich in meiner kleinen Praxis dort sitzen und sagen, haha, ich habe etwas entdeckt. Und so hat mich Gott geführt in die Bergpredigt. Und dort habe ich das Herz entdeckt, mitten in der Bergpredigt. Das glauben ja welche an den Aufbau der Texte, wie auch immer sie glauben. Mich interessiert das nicht so sehr. Aber es steht tatsächlich in der Mitte der Bergpredigt, erklärt Jesus das Herz des Menschen. Und er beginnt in Vers 19 und sagt so, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, und da die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und die Diebe nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wow, oder? So, was ist das erste und wichtigste Bedürfnis des Herzens? Der Schatz. Der Schöpfer des Herzens hat das Herz gemacht um eines Schatzes willen. Alle Geschöpfe im Himmel suchen nur Gewinn. Da gibt es nichts Negatives. Da in diesem Mechanismus des Herzens gibt es nichts Böses. Es ist nichts Böses, nach Gewinn zu streben. Du kannst nämlich nichts dafür, dass du nach Gewinn strebst. Die ganze Sache ist nur, wo findet sich der Unterschied? Wo findet sich der Unterschied? Wir brauchen einen Schatz. Was ist der einzige Unterschied des irdischen zum himmlischen Schatzes? Was ist der einzige Unterschied? Vergänglich oder unvergänglich? Und wenn jetzt das Leben aus dem Herzen kommt und der Schatz es ist, der dir das ewige Leben bringt oder den Tod, dann ist doch klar, hast du einen Schatz, der ewig ist, lebst du ewig. Hast du einen Schatz, der dir verloren geht, dann stirbst du zusammen mit deinem Schatz. Und wisst ihr, alle meine Patienten sind sehr krank, weil sie was verloren haben? Einen himmlischen oder einen irdischen Schatz? Einen irdischen Schatz. Schaut, der Mechanismus ist ganz klar. Ich muss den Gewinn behalten können, damit ich lebe. Deshalb sagt Jesus, sammelt ihr einen Schätze im Himmel. Er sagt nicht, sammelt euch keine Schätze. Er sagt nicht, sammeln von Schätzen ist falsch. Wisst ihr, ich möchte reich sein. Wollt ihr reich sein? Oder es gibt nichts Böses im Reichtum sein. Ellen White schreibt es auch in dem Buch Erziehung. Einen Satz hat sie da drin, dass sie sagt, es ist natürlich von Gott gegeben, dass wir nach Reichtum streben. So, eines Tages war ich zu Besuch bei einer Familie und der Sohn ist in Ausbildung, dass er Zahnarzt wird. Und er will natürlich Geld gewinnen. Er will, macht ja Zahnarzt, damit er gewinnt und einen guten Wohlstand hat. Und dann sagt seine Mutter zu ihm, bedenke, mein Sohn, stell dir vor, du und Horst kommt in den Himmel und du musst dein Haus neben Horsts Haus haben. Wie wird Horsts Haus sein und wie wird deines sein? Das war ein interessantes Bild, oder? Und sie mal sagte, Horst wird ein großes Haus haben und im Himmel wirst du ein kleines Haus haben. Das hast du ewig und das hast du nicht ewig. Es ist ein Bild. Ich fand es interessant, wie die Mutter ihrem Sohn versuchte klarzumachen, such das himmlische Haus, weil das hast du für immer. Und ich sage euch ehrlich, ich will reich sein, aber nicht auf dieser Erde. Ich arbeite mit nichts auf dieser Erde etwas zu sammeln. Ich habe nichts, was ich auf dieser Erde sammeln kann. Aber ich habe etwas, was ich im Himmel hier auf Erden sammle. Das heißt, ich sammle auf Erden für den Himmel. Der Schatz bleibt mir ewig. Und je größer er ist, umso größer die Freude des Lebens mit Gott. Weil wir leben aus dem Schatz. Und als Gott zu Abraham kam, sagte er, wer ist seine große Belohnung? Als er ihm begegnete, sagte er, Abraham, ich bin dein großer Lohn. Als Jesus dem reichen Jüngling sagte, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, damit du einen Schatz im Himmel hast. Und dann komm und folge mir nach. Weil der Junge hatte gefragt, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt ihm, hast du einen Schatz im Himmel, hast du ewiges Leben. Hast du keinen Schatz im Himmel, hast du kein ewiges Leben. Und kann man sie beide haben? Nein. Dort, wo das Herz gebunden ist, dort ist es angeheftet. Und Hiob beweist, dass er wie viele Schätze auf Erden hatte? Keine einzige. So, ich könnte Stunden über dieses Mechanismus sprechen, aber wir müssen vorwärts gehen. Es gibt noch eine Komponente im Herzen. Bevor der Geist alle Ereignisse ins Gewinn und Verlust legt, hat er ein Auge. Das ist das Herzensauge und es gibt ein böses und ein gutes Auge. Und auch das steht geschrieben in der Bergpredigt als nächstes. Das Auge ist des Leibes Licht, wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, was ist das Auge? Spricht hier Jesus von dem leiblichen Auge oder von dem geistigen Auge des Herzens? Es ist doch offensichtlich, es ist das Auge des Herzens, von dem er spricht. Und dieses Auge des Herzens kann entweder ein Schalk sein oder wahrhaftig sein. Gesund oder nicht. Und er sagt, wenn in dir das, was Licht sein sollte, Finsternis ist, wie groß ist da die Finsternis? Aus diesem Text schon können wir herauslesen, kann ein Auge, das Licht hat, auch Finsternis haben oder nicht? Kann ein Auge, das ein Schalk ist, auch Licht besitzen? Nein, sie sind absolut Opponenten. Und das ist das, was ich im Herzen entdeckt habe. Es gibt nämlich im Herzen nur zwei Definitionen, wie ich zum Gewinn komme. Und es gibt entweder komme ich zum Gewinn durch Bekommen oder ich komme zum Gewinn durch Geben. Was würdet ihr sagen, was ist das Wichtige? Geben, super. Ich mache immer diesen Test, dass wir sehen, was haben wir im Herzen. Da draußen steht jemand mit einem Körbchen für 1000 Euro reinzutun, dass ihr raus könnt. Und da steht auch jemand, der gibt euch 1000 Euro. Wo geht ihr raus? Wo habt ihr den Gewinn? Beim Geben oder beim Bekommen? Wir können es ja gar nicht testen, oder? Ihr könnt nicht dorthin gehen, wo euch das Herz nicht den Gewinn zeigt. Und wenn wirklich das Geben für euch Gewinn wäre, dann würdet ihr alles an der Tür stehen. Aber würden wir einen Test machen, dann würden wir sehen, dass alle dort hinausgehen, wo der Gewinn ist. Ja, es ist ein kleines Bild, es ist nicht perfekt, aber nur, dass ihr seht, wo Gewinn und Verlust steckt bei Menschen. So, wenn Bekommen Gewinn ist, was ist das Gegenteil von Bekommen? Was ist die Definition des Verlustes? Das heißt, wie ich zum Verlust komme. Es ist nicht bekommen oder zu wenig bekommen oder etwas weggenommen bekommen. Das ist Verlust. Und wenn Geben Gewinn ist, was ist das Gegenteil von Geben? Nicht geben oder behalten. Jesus sagt es ja so schön, er sagt, wer sein Leben verliert, das heißt, er gibt es, der wird es gewinnen. Wer aber sein Leben behält, der wird es verlieren. So, wir haben alle Definitionen in der Heiligen Schrift dort, aber wir wissen nicht, wo sie hinpassen, wo sie hingehören. So, jetzt, das eine ist das Schalksauge, das andere ist das wahre Auge. Welches haben wir alle geerbt von unserem lieben Vater Adam? Das Schalksauge. Deshalb glaubt der Mensch, dass ihm etwas weggenommen werden kann. Weil alles, was ich gesehen habe in der Praxis, ist nicht, dass der Verlust uns krank macht. Es ist nur, wenn der Verlust persönlich ist, wird er krank. Kann man dir persönlichen Verlust machen oder nicht? Kann man dein Leben ruinieren oder nicht? Kann man dich beleidigen oder nicht? Kann man dich mobben oder nicht? Kann man dir dein Haus nehmen und stehlen und verbrennen oder nicht? Kann man oder kann man nicht? Und man kann, aber ist es dein? Ist es dein persönlicher Verlust? Wisst ihr, die lieben Leute in Portugal, mein Bruder wurde ja verschont, wahrscheinlich kann er den Test noch nicht überstehen. Aber manche wurden nicht verschont. Und Gott wägt ab jeden, wen er verschont und wer nicht. Aber wer ist mehr gesegnet, der Verschonte oder der Nicht-Verschonte? Dort, wo gesagt hat, Feuer, du kannst hier alles wegbrennen, ist alles sicher. Oder? Versteht ihr? Gott bringt uns und zeigt uns. Kann man unser Haus uns stehlen? Wenn es unser ist, wirst du leiden. Ist es nicht unser, sagst du, wie der Hiob. Ich habe sowieso nichts. Ich habe das Gute von Gott empfangen, so empfange ich das Böse genauso. Und alles ist gut. Dein Kopf wird dir nicht wehtun, dein Rücken wird nicht schmerzen, dein Magen wird keine Säure entwickeln und du kriegst auch keine Depression davon. Weil es nichts Persönliches ist. Aber wenn dein Kind stirbt, wir haben ja die Geschichten gehört, ist es persönlich oder nicht? Was bringt den Menschen in die Not? Weil er sagt, Gott hat jetzt sein Kind verloren oder weil der Mensch sagt, ich habe etwas verloren? Um wen trauert man? Um das Ding, über den Menschen oder um sich selbst? Um sich selbst, weil, schaut, das Auge hat noch ein paar Komponenten und das Auge hat eine Identität und die Identität, die das Auge hat, bestimmt die Motivation und wir haben und wissen, wir haben eine Motivation, die sagt Stolz und Egoismus und ich habe das Ganze reduziert, weil Stolz und Egoismus zu erklären, kostet viel Zeit und ist nicht sehr effektiv. Ich habe gesehen, dass der Egoismus die Wurzel hat, ich habe Eigentum. Und der Stolz hat die Wurzel, ich kann herstellen. Deshalb gibt der Mensch, um dann zu bekommen. Das ist die Aktion, das ist der Aufbau des Schalksauges. Es beginnt mit wer ich bin und dann kommt aus dem wer ich bin die Motivation. Und die Motivation ist ja der Ausdruck dessen, was der Mensch denkt, der er ist. Und er denkt, er hat Eigentum und er denkt, er kann herstellen. Und ich habe einen schlimmen Fall in meiner Praxis, der hat mir wirklich sehr die Augen geöffnet, und Extremfälle sind immer gut, weil sie helfen uns, die Dinge zu sehen. Da ist eine Mutter, die hat eine Tochter gehabt mit 11 Jahren, und mit elf Jahren hat ein Sexualmörder ihre Tochter bestialisch umgebracht. Und ich sehe die Frau nach 6 und nach 8 Jahren. Wie geht's der Frau körperlich? Sie ist in den besten Jahren ihres Lebens und sie ist berentet, sie kann nichts mehr tun. Alles, in ihre ganzen Muskeln sind leer an Kraft. Und ihr Körper ist geplagt unter dem Input, unter dem schweren Verlust. Sag mir, ist der Verlust groß oder klein? Maximal, maximal. Dass der Verlust groß ist, da gibt es keine Frage. Das, was der Mörder tut, ist keine Frage falsch. Aber ist der Verlust persönlich oder nicht? Ist der Verlust für die Mutter und für den Vater persönlich oder nicht? Weil das ist das Zünglein an der Waage. Und ich sage meinen Patienten auf der Suche nach wer bin ich, weil aus der Motivation habe ich die Frage geantwortet, was der Mensch denkt, dass er sei. Warum kann der Mensch kein Eigentum besitzen? Warum denken wir alle, die Kinder sind unser? Der Vater sagt, das Kind ist mein, die Mutter sagt, das Kind ist mein, und wenn sie sich scheiden lassen, dann halbieren sie es. Jeder nimmt seine Hälfte mit sich. Oder? Jeder hat Anspruch auf den anderen, aber wie viel hat die Mutter von sich beigetragen für die Zeugung des Kindes oder für die Existenz des Kindes? Ja, das Kind ist halbe Mutter, halbe Vater, ja, 50-50. Aber wie viel hat die Mutter von sich gegeben, dass das Kind 50% von ihr mitbekommt? Also das Kind ist 50% von der Mutter, körperlich und geistig. Hat die Mutter ihre Gene weitergegeben oder nicht ihre? Woher hat die Mutter sie? Sich selbst gemacht? Nein. Bei der Frau sind die Eizellen schon bei der Geburt vorhanden. Wie viel hat ein Baby sich seine eigenen Augen geschaffen? Hat er oder nicht? Nichts. Aber die Mutter sagt, ich habe dich gemacht. Und der Vater sagt, ich habe dich gezeugt. Und beide haben Besitzanspruch, zu Recht oder zu Unrecht? Zu Unrecht. Aber sehen Sie es ein? Sehen Sie es ein? Nein. Deshalb war das für mich so bezeichnend zu verstehen. Die sündige Natur betrügt uns nicht mit dem Bösen, sie betrügt uns mit dem Guten. Was ist schlecht, dass du dein Kind gern hast? Aber was ist schlecht daran, dass du behauptest, es ist dein Eigentum? Das ist eine große Sache. Das ist schlimm, wenn dir jemand ein Auto gibt und sagt, ich lease es dir, und du sagst, das ist jetzt mein. Das ist besitzergreifend, das ist stehlen. So, ich muss jedem meiner Patienten erklären, dass seine Krankheit kommt, weil er denkt, der Verlust ist persönlich. Je größer der Verlust, umso schlimmer die Krankheit. Je größer die Not. Und das ist natürlich subjektiv. Der eine sagt, dieser Verlust ist für mich nicht so groß. Der andere sagt, dieser Verlust ist für mich sehr groß. Und dann leidet der subjektiv denkt, der Verlust ist sehr groß, mehr wie der sagt, der Verlust ist nicht sehr groß, obwohl es sich um dieselbe Sache handelt. Ich habe Menschen gesehen, die sind missbraucht worden, sind verkauft worden von ihrer Mutter. Als Prostituierte mit 15 haben 5 Kinder von verschiedenen Männern und sie haben kaum etwas. Und ich habe die eine Patientin oder andere, die haben ein bisschen was erlebt an sexueller Belästigung und sie sind furchtbar krank, weil sie das Ding als riesiges Ding sehen, und die andere hat Schlimmes erfahren und sie sieht es als weniger gering und dann hat sie auch weniger Probleme. Das ist subjektiv.
Ja, beides ist Verlust, aber ich muss wissen, wie hoch es ist. Aber die Höhe zählt nicht, deshalb hat ja Gott im Herzen keine Subjektivität hineingelegt. Im Herzen ist pures Funktionieren, da gibt es nichts außer die Gesetzmäßigkeit. Solange du denkst, du hast etwas persönlich verloren, bist du in der Gefahr, dich selbst zu zerstören. Deshalb hat ja Satan bei Hiob gesagt, gib mir den Hiob, der Hiob dient dir nur, weil du ihm alles gegeben hast. Und Gott sagt ihm, okay, nimm ihm alles weg. Und du wirst sehen, dass Hiobs Herz ist an keines seiner Güter gebunden, an keines einziges. Sein Schatz ist nicht auf Erden, sein Schatz ist im Himmel. Und Gott hat gesiegt in der ersten und der zweiten Phase der Versuchung und Anfechtung des Hiobs. Warum kann der Mensch kein Eigentum besitzen? Was würdet ihr für Antwort geben? Ich gebe sie euch, weil wir keine Zeit haben. Weil er nichts erschaffen kann. Der Mensch ist kein Schöpfer. Wenn wir das Wort Kreativität benutzen, benutzen wir wieder etwas, was nicht stimmt. Wir können als Geist nur Dinge zusammenbauen und auseinandernehmen, aber wir können nie etwas schaffen. Nie. Weil wir sind keine Schöpfer. Wir sind nur Geschöpfe. Wir bauen Dinge zusammen. Wir bauen ein Haus, aber wir bauen das Haus aus dem Material, das schon vorhanden ist. Wir erschaffen nichts. Wir sind auch nicht kreativ, wenn wir ein Bild malen. Das ist nur unsere Vorstellungskraft, unseres Geistes, der kombiniert aus den Vorgaben, die er schon zur Verfügung hat, die ihm Gott gegeben hat. Da ist nichts Schöpferisches oder Kreatives dran. Ich hoffe doch, dass wir verstehen, dass wir unsere Kinder nicht schaffen, oder? Aber die andere Frage ist noch schlimmer. Was denkt der Mensch, dass er das schaffen kann? Was denkt der Mensch, dass er das schaffen kann? Und diese Frage stelle ich euch jetzt hier. Was kann der Mensch herstellen? Was denkt er, dass er herstellen kann? Wir haben die Grundbedürfnisse. Wir nehmen Sauerstoff. Kann ich es herstellen? Kannst du dir den Sauerstoff, den du atmen musst, herstellen? Nein. Also, wie musst du es zuführen? Nach welchem Gesetz? Ich muss es nehmen, um zu geben. Du brauchst eine Quelle und das ist die Luft. Aus dem Wasser kannst du es auch nicht holen. Die Quelle ist festgelegt und die Art und Weise ist festgelegt und das Mittel ist festgelegt. Und die Unfähigkeit, dass du es dir herstellen kannst, ist auch festgelegt, weil sonst wäre es kein Bedürfnis und keine Abhängigkeit. So, wir brauchen Wasser. Kannst du es herstellen? Nein, du musst es nehmen, um zu geben deinem Körper und du hast die Wasserquelle dafür. Essen, Nahrung, kannst du es herstellen? Hier kommen manche auf die Idee, sie könnten es. Und dann sage ich immer, naja, ich habe noch keine Bananen gesehen, wachsen auf deinem Körper, dass du sie dann isst. Weil es gibt das nicht. Wir können uns nie unser Bedürfnis herstellen. Es ist außerhalb von uns. Wir müssen es nehmen, um zu geben. Und wir brauchen die Erde oder alles, was auf der Erde wächst, dort oder was Gott gegeben hat zum Essen. Also wir kommen nicht auf die Idee, dass wir sagen, wir stellen uns unsere physischen Bedürfnisse her. Aber woher kommt die Liebe? Wenn du sagst, ich liebe dich, woher hast du diese Liebe? Ist sie deine Liebe oder nicht deine Liebe? Hier sagt euer Herz, es ist meine Liebe. Und euer Herz sagt dann, ich habe sie dir gegeben, damit du mir treu bist. Ich bin dir treu, sei du mir doch auch treu. Der Mensch sieht sich nicht als geistig für die Liebe abhängig. Er sieht nicht, dass er die Liebe irgendwo nehmen muss, um sie umzusetzen. Er denkt, sie kommt aus sich selbst heraus. Deshalb sind wir beleidigt. Deshalb sagen wir, ich habe dich doch schön angeguckt und du guckst mich nicht schön an. Jeder Mensch, wenn er ehrlich ist zu sich selbst, sagt er, ich liebe dich mit meiner Liebe. Das würde bedeuten, dass die Lunge mit ihrem Sauerstoff lebt. Das würde bedeuten, der Magen ist sein Essen. Der Geist ist nicht fähig, Liebe herzustellen. Aber er denkt, er stellt sie her. Jeder Mensch denkt, er ist ein Erschaffer seiner Liebe. Er sieht sich nicht abhängig. Deshalb ist er beleidigt, weil er sagt, ich habe von mir gegeben, damit ich jetzt etwas zurückbekomme. So, was ist das, was ich entdeckt habe? Die Wurzel, wodurch wird das böse Auge identifiziert? Was sagt es? Wer denkt der Mensch? Wer glaubt der Mensch, dass er ist, wenn er denkt, er ist Schöpfer, wenn er denkt, er macht die Liebe und wenn er denkt, er kann etwas besitzen? Was muss er sein? Ein Mensch muss denken, ich bin Gott. Und wenn ich das meinen Patienten erkläre, dann sagen sie erstmal geschockt, das, Herr Doktor, denke ich nie. Und dann sage ich, ja, ich verstehe es. Sie denken es nicht bewusst. Nur die geistig Kranken denken das bewusst. Aber es kommt aus ihrem Herzen raus. Und ich sage meinen Patienten, würdet ihr nicht denken, ihr seid Gott, hättet ihr keine Krankheit. Jeder Ungehorsam Gott gegenüber kommt auf der Idee, ich weiß es besser. Es gibt keine Sünde, außer die, dass man gleich sein will mit Gott. Es gibt keine andere, ich meine als Idee. Satan wollte gleich sein mit Gott. Er wollte Gott sein. Und er hatte Eva das versprochen. Und als er der Eva das versprochen hat, haben wir seitdem alle diesen Gedanken angeboren. Wir alle kommen als Götter auf diese Welt. Einverstanden oder nicht? Lass uns das doch mal anschauen. Ich muss jedem, für alles, was ich behaupte, brauche ich Beweise. Ohne Beweise, die man jeder erkennen kann, ohne mir zu glauben, ist nichts, was mich stark macht oder mir mein Fundament gibt. Beweise, dass der Mensch denkt, ich bin Gott. Der erste Beweis ist das Verhalten des Menschen. Was ist das schlimmste Verhalten des Menschen, wo er aber das größte Befriedigung hat? Was würdet ihr am schlimmsten sehen am Menschen? Was hasst ihr am meisten am Menschen? Wisst ihr, was ich hasse und was ich weiß? Wir haben nicht die Zeit, dass wir es zu erfragen. Es ist die Machtausübung über andere. Liebt ihr es oder liebt ihr es nicht? Tut ihr es oder tut ihr es nicht? Jeder Zornausbruch über einen anderen ist Machtausübung über den anderen. Deshalb heißt Jesus, wer zürnt mit seinem Bruder, hat ihn schon getötet. Weil er ist, erhebt sich über ihn. Ab wann beginnt der Mensch Macht auszuüben? Schon im Mutterleib beginnt das kleine Ding, seine Macht auszuüben. Schon im Mutterleib reagiert der Geist des Kindes inadäquat. Aber wenn er draußen ist, kann man es ganz deutlich sehen, oder? Er will bestimmen. Es muss so laufen, wie er will. Ja, er hat ein Bedürfnis. Er kann nichts dafür. Aber wir können doch am Verhalten des Kindes sehen. Das Kind bestimmt. Und ich habe es in meiner Praxis als Übung. Wenn eine Mutter mit Kind kommt, dann will ich immer sehen, wer ist der Chef? Und ihr lacht, weil ihr wisst, wer ist der Chef? Das kleine Ding. Die Mutter kniet vor ihm nieder und sagt, oh, bitte, bitte öffne deinen Mund. Und das Kind sitzt auf dem Thron und sagt, na wunderbar. Was bringst du mir als Opfer? Und dann bringt die Mutter das Opfer, du kriegst dein Eis. Und dann sagt der Gott, ich habe das Opfer angenommen. Ich öffne den Mund. Wir lachen. Aber das ist der Prozess, der in unserem Herzen stattfindet. Genau das, was stattfindet dort. Ich will nicht sagen, der ständige Kampf der Geschlechter, den wir heute ja maximal haben, der ständige Kampf in der Ehe zwischen Mann und Frau, zeigt, dass man nichts anderes will als Macht ausüben über andere. Ich hasse es, aber ich tue es noch immer. Ich hasse mich jedes Mal, wenn ich es tue. Ich tue es nicht, weil ich will, sondern weil mich diese sündige Natur, mein Gottsein, mich betrügt. Kontrolle ausüben über andere. Wessen System ist das Kontrollsystem? Des Teufels oder nicht des Teufels? Kontrolliert euch Gott oder kontrolliert euch nicht? Tut ihr Gottes Willen, wenn ihr ins Handy eures Mannes anschaut? Oh, ich habe schon viele Frauen getroffen, die aus Versehen, der Mann hat das Handy irgendwo liegen lassen und dann haben sie reingeguckt. Und ab dem hatten sie keine ruhige Nacht mehr. Wer tut dich kontrollieren? Wer tut dich Gespräche abhören oder sogar ein GPS einbauen bei deiner Frau im Auto, dass du genau weißt, wo sie sich befindet? Ist es Gottes Geist? Das sind alles authentische Fälle. Ich erzähle euch keine Geschichten, die ich erfunden habe. Wer ist es? Es ist das Herz. Wir sind alle Richter. Warum richten wir die anderen? Wer ist das Maß aller Dinge? Jeder Mensch denkt, ich bin der Maßstab. Alle Dinge müssen laufen, wie ich weiß, es ist richtig. Erkennt ihr euch oder nicht? Ja oder nein? Würden wir nicht mehr der Maßstab sein, wie viel richterliches Attribut hätten wir, wie viel richterliche Tätigkeit hätten wir noch? Null. Die Bibel sagt, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Aber wir haben das nicht verstanden, warum wir Richter sind. Wir tun uns an Gottes Stelle und wir richten, wo wir keine Ahnung haben. Wir werden das Große eines Tages erfahren, wenn wir im Himmel sind mit Gottes Gnade und sehen, dass Menschen dort erlöst sind, die wir schon längst ausgeschlossen haben daraus. Und die, die wir eingeschlossen haben, die sind nicht dort, weil wir keine Ahnung haben über das Herz. Wir wissen nicht. Der Mensch verlangt Anbetung. Brauchst du Anbetung oder nicht? Er verlangt Lob, Dank und Respekt. Muss dich jemand respektieren oder darf er dich anspucken? Ja oder nein? Darf man dich anlügen? Wenn man dich nicht darf, dann erwartest du Anbetung. Darf man dich anspucken? Darf man dich anlügen? Darf man dir wehtun? Dann weißt du, man tut es nicht dir an, sondern deinem himmlischen Vater. Dann bist du ein freies Wesen, so wie Christus. Wir sitzen auf dem Thron und wir verlangen Respekt. Ich falle so häufig in diese Falle bei meiner Frau. Weil Frauen haben etwas an sich. Es ist auch die sündige Natur. Aber sie provoziert dann meine sündige Natur. Und der Disrespekt bringt mich auf die Palme. Er zerstört mich, weil ich auf dem Thron sitze und erwarte Respekt. Erwarte ich was Schlechtes? Wurden die Männer doch nicht gemacht, dass sie respektiert werden? Ja oder nein? Ja, sie wurden gemacht, dass sie respektiert werden. Aber von wem? Von wem willst du Lob und Anerkennung haben? Von einem Menschen? Von wem willst du die Ehre bekommen? Jesus sagt in Johannes 5, wer die Ehre von Menschen sucht, kann nicht die Ehre von Gott haben. Und er sagt, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr sucht die Ehre von Menschen, nicht die Ehre Gottes. Und ihr könnt nicht beides haben. Wir Menschen wollen Lob und Anbetung. Wir brauchen Respekt und wir fordern sie ein. Wehe, man gibt sie uns nicht. Wehe, man schätzt uns nicht. Wie viel Patienten ich habe, die sagen, meine Mutter hat mich nie gelobt. Sage ich, na und? In meinem Innern, ich sage es natürlich nicht so, weil dann würde ich den Patienten erschrecken. Aber in meinem Innern. In meinem Innern. Was zählt's, dass deine Mutter dich nie gelobt hat? Aber so tief ist der Irrtum, dass wir sagen, der Lob der Mutter ist notwendig. Man muss mich anbeten, man muss mich preisen, man muss mich... Ja, wie viel Anbetung und Lob hat Jesus erwartet von den Menschen, obwohl er ja der König des Himmels war? Versteht ihr die Dimension unserer sündigen Natur? Wir halten es ja für normal, dass wir gelobt werden, oder? Wir lernen es sogar, lobe die anderen. Von jedem, dem du Lob erwartest, dessen Knecht bist du. Deshalb sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst entweder dem einen oder dem anderen. Von dem, dem du wartest, dass du respektiert wirst, dessen Sklave bist du. Und wartest du von Gott den Respekt, wartest du von Gott die Ehre, dann bist du Gottes Diener und nicht eines Menschen. Der Mensch gibt, bevor er nimmt. Seine Motivation ist der größte Beweis, dass er denkt, er ist Gott. Weil schaut, Gott hat keine Bedürfnisse, er hat nur eine Funktion, das ist das Geben. Alles, was er tut, tut er aus sich selbst. Aber jedes Geschöpf ist ein Kanal. Jedes Geschöpf muss nehmen, um zu geben. Das ist das Grundgesetz des ganzen Universums. Wenn nun der Mensch zuerst gibt, bevor er bewusst ist, nimmt, dann muss er Gott sein. Dann muss er denken, ich bin Gott, ich kann etwas geben, bevor ich etwas genommen habe. Weil würde ich alle meine Liebe, die ich meiner Frau gebe, bevor ich von Gott genommen habe, wie viel Respekt würde ich zurückerwarten? Keine, ich würde sagen, respektiere den Herrn. Ich sage es ja manchmal den Frauen oder den Männern, wenn ihre Frauen gutes Essen machen, wem geben die Männer Dank? Sagen sie, oh, ich danke dir, Herr, dass du heute meiner Frau so viel Weisheit gegeben hast, dieses gute Essen zu machen. Ist es ganz normales Denken oder nicht? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Wir können doch den Dank ausdrücken, aber lasst uns ihn doch dem ausdrücken, der auch dankwürdig dafür ist. Weil mit wessen Kraft hat die Frau und mit wessen, mit wessen Verstand, weil Gott hat uns ja den Verstand gegeben, aber mit wessen Eigenschaften hat sie die Tätigkeit getan? Mit ihren oder nicht mit ihren? Nicht mit ihren. Also wie viel Lob steht ihr zu? Er lacht. Das ist es. Genau das ist es. Genau das ist es. Wir sind sehr weit entfernt, dass wir verstanden haben, was das Böse ist am Menschen und was entfernt werden muss aus uns, weil es macht uns krank. Und es macht uns krank nicht mit dem Guten, sondern mit dem Bösen. Der Mensch denkt, er ist Gott. Alle Religionen dieser Welt, außer der biblische, verkündigen eine Botschaft, dass sie sagen, wir sind Götter oder Halbgötter oder Teilgötter. Das ist ein großer Irrtum. Die Atheisten, Agnostiker, die Kommunisten, die Humanisten, sie alle denken, sie sind Gott, weil sie denken, sie sind geistig unabhängig. Und ich bin froh über diese Gruppe von Menschen, weil ich kann ihnen am allerbesten zeigen, dass sie nicht geistig unabhängig sind und deshalb sind sie krank. Sie haben nur die falsche Abhängigkeit. Sie sind noch die, die am meisten offen sind, das zu verstehen. Und dann habe ich die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, wir sind aus Evolution gekommen. Das heißt, wer ist das höchste Wesen auf der Erde? Wir. Brauchen wir jemanden, von dem wir abhängig sind? Nein. Deshalb werdet ihr nie hören von einem Wissenschaftler, der sagt, der an die Evolution glaubt und der denkt, dass er sagt, wir haben eine Notwendigkeit, uns nach einem höheren Wesen auszurichten, weil wir nicht aus uns selbst leben können geistig. Das wird uns nicht verkündigt werden, dass wir geistig abhängig sind. Aber Jesus hat es ja gesagt, im ersten Satz in der Bergpredigt, sagt, selig sind die, da geistig arm sind. Was drückt er damit aus? Was drückt er damit aus? Die geistige Abhängigkeit des Menschen. Selig ist der, der erkennt, dass er geistig abhängig ist, dass er irgendwo seine Not, seine Information, seine Löcher, die er in seinem Geist hat, füllen muss. Das, was im Menschen die Wurzel alles Übels ist, ist seine Identität. Und seine Identität ist, ich bin Gott. Jedes Ungehorsam, jedes Problem eines Menschen, das du mir bringst, kann ich auf diese Idee zurückführen. Würdest du nämlich nicht denken, du bist Gott, hättest du kein Problem. Wenn du wüsstest, ich bin ein Geschöpf, das ist das wahre Auge, dann hättest du wie viel Eigentumsanspruch? Habe kein Eigentum, kann nichts herstellen, dann wäre die Liebe Gottes die du nimmst, damit du sie weitergibst. Dann wärst du tatsächlich bewusst ein Gefäß, das da ist, um zu nehmen, damit es gibt. Lasst uns in der letzten Minute den inneren Aufbau des Menschen durchjagen. Wir gucken es uns heute Abend nochmal an. Aber einfach, ich habe hier aufgestellt, wie das Ganze zusammenpasst. Da ist der Wille im Bewusstsein. Der Mensch ist abhängig von einem Wort Gottes von außerhalb. Er muss das in seinem Herzen haben. Er muss daraus leben. Der Geist des Menschen braucht Wörter, er braucht Information und sie muss göttlich sein, sie muss die Wahrheit sein. Aber nachdem das Wort im Bewusstsein gekommen ist, geht es ins Herz und im Herzen trifft das Wort zuerst auf die Identität. Wer bin ich? Ist die erste Hürde, die das Wort nehmen muss. Die Information wird mit dieser Hürde und ist es die Wahrheit, dann ist es alles gut. Das zweite ist Vertrauen. da der Geist nicht gezwungen werden kann, kann er nicht handeln, es sei, er handelt aus Vertrauen. Jede Handlung des Menschen, jedes Tun des Menschen muss und kommt aus dem Vertrauen. Deshalb stellt sich die Frage nur, in wen? Der Unglaube ist nicht ein Unglaube im Sinne, dass der Mensch nicht vertraut. Es ist nur ein Unglaube in den Schöpfer. Nicht, dass er gar nicht glaubt. Weil Gott hat den Menschen so gemacht, den Geist so gemacht. Er muss vertrauen vor jeder Handlung. Die Frage ist nur, in wen? Der Geist hat keine Orientierung in sich selbst. Er muss sich sie von außen holen. Dann kommt die Motivation. Die Frage ist, für wen tue ich, was ich tue? Für wen isst du, für wen trinkst du? Vielleicht gucken wir es heute Abend etwas mehr an. Wir können immer nur im Auftrag handeln, weil wir Geschöpfe sind. Wir können nie für uns selbst handeln. Die Aktion, das Gesetz, was Salomo sagt, im Herzen stehen muss, ist festgelegt, nehmen, um zu geben. Das ist das Gesetz des Lebens. Wir werden es heute Abend sehen, wie es in den 10 Geboten kommt. Gewinn ist das Ziel aller Entscheidungen. Und Gott hat festgelegt, Gewinn gibt es nur, wenn du gibst. Verlust hat Gott festgelegt, muss vermieden werden. Und wenn du nicht gibst oder behältst, dann bist du im Verlust. Dann hast du das. Deine Entscheidungen sind nur deine. Niemand kann an deiner Stelle entscheiden. Niemand kann an deiner Stelle handeln. Gott hat uns so gebaut, dass nur wir handeln können. Deshalb kann er für uns nicht entscheiden. Wenn wir das nicht verstehen, können wir auch die Erlösung nicht verstehen. Wir wissen nicht, wer ist zuständig, die sündige Natur wegzutun. Wer ist zuständig für die Umwandlung? Weil da gibt es große Irrtümer. Ich hoffe, ich kann sie heute Abend ein bisschen ansprechen. Es gibt ein Ja, das macht den Strom, und es gibt ein Nein, Ja und Nein, das muss ich auf beiden Seiten tun. Dann bin ich, so hat mich Gott gebaut. Wie war der Adam am Anfang? Als Gott Adam gebaut hatte, dann war der Adam so, dass er sich nur nach Gott orientierte. Er hatte einen freien Willen, weil in seinem Herzen wohnte die Wahrheit. Adam wusste, ich bin ein Geschöpf Gottes, das ist die Wahrheit, und er hatte das gute Auge. Er hatte Vertrauen in wen? Nur in Gott. Er war die einzige Quelle seiner Orientierung. Die Motivation war die Liebe Gottes, Agape. Sein Handeln war immer im Auftrage Gottes. Seine Aktion war entsprechend des Gesetzes, hat von Gott genommen und weitergegeben. Gewinn war geben, Verlust war nicht geben. Alle seine Entscheidungen waren richtig. Verlust war immer vermeidbar. Adam war ein freies Wesen von Gott geschaffen. Aber dann kommt die Schlange, und hier ist die innere Veränderung des Adams. Was verändert sich in Adam? Sein Wille? Sein Wille verändert sich nicht. Sein Verstand verändert sich nicht. Im Geist verändert sich nichts außer das Herz. Nur im Herz haben wir unsere Identität. Und aus Adam, ich bin ein Geschöpf, wird ich bin Gott. Und daraus folgen alle weiteren Schritte. Und würde man, ich bin Gott, wegtun aus uns, die sündige Natur, dann hätten wir wieder eine Wahl, Gott zu dienen oder Gott nicht zu dienen. Ja, dann haben wir immer noch die Fähigkeit, nicht zu vertrauen, so wie Adam hatte. Und das müssen wir auch durchwandern. So, ich bin Gott, ist eine Lüge. Das ist das blinde Auge. Ich habe es hier als Brille hingetan, damit es besser den Unterschied sieht. In wen vertraut der Mensch? In wen hat jetzt Adam vertraut? In sich selbst. Das geht aber nicht. Er orientiert sich jetzt nach Menschen. Was ist die Motivation geworden in seinem Herzen? Stolz und Egoismus. Ich habe Eigentum. Mir gehört die Sache. Wie hat Adam wohl getrauert um sein Eden? Weil er dachte, es ist sein. Aber Gott hat zwei Engel dahingestellt und gesagt, das ist nicht dein. Du hast es weggetan. Wir handeln heute immer im Auftrag Satans, solange wir nicht wissen, dass wir eine andere Alternative haben. Satan hat das Gesetz verändert. Wir geben jetzt, um zu bekommen. Das ist das Gesetz des Todes. Wir werden es heute Abend deutlich sehen. Gewinn ist immer noch das Ziel aller Dinge. Aber bekommen ist jetzt Gewinn und nicht geben. Wir müssen Verlust immer noch vermeiden. Aber wir wissen, dass es nicht bekommen ist. Das heißt, andere können uns Verlust machen. Alle Entscheidungen, die wir aus dem blinden Auge tun, sind falsch. Und solange wir nicht jemand haben, der uns provoziert, werden wir auch nicht krank. Aber dann, wenn wir den Verlust haben, wenn jemand unser Kind tötet oder das Haus abbrennt oder die Frau fremdgeht oder der Mann, dann werden wir krank, weil wir den Verlust nicht vermeiden können, den wir gemacht worden sind, vermeiden zu müssen. Das war ein Schnelldurchlauf. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber wir werden es heute Abend noch mal länger, weil die Nacht ist ja lang. Ich hoffe, dann gewährt mir eine lange Nacht. Und dann können wir alles nachholen, was wir heute Morgen nicht nachholen konnten.